Zitat: Mein Leben lang leide ich unter der Vergänglichkeit. Ich suche einen Weg, die Zeit aufzuschreiben. Der Schriftsteller Peter Kurzeck hat das gesagt. Sein neuer Roman mit dem Titel Vorabend lässt das Vergangene minutiös auferstehen. Man hat den Eindruck, es ist alles noch da, es ist nichts weg. Peter Kurzeck erinnert sich in dem Roman mit wunderbarer Leichtigkeit an kleine Details. Die vergangene Welt feiert so Auferstehung und wird Wirklichkeit. Sie lebt. Peter Kurzeck ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Die Zeit aufschreiben, um der Vergänglichkeit ein Schnippchen zu schlagen, ist das denn überhaupt möglich? Kann man die Zeit durch das Erinnern an die Vergangenheit aufhalten?
Ja, vorübergehend. Also einmal natürlich beim Schreiben selbst habe ich den Eindruck, jedes Mal, wenn ich anfange, dass während ich schreibe, die Zeit stehen bleibt. Danach natürlich muss man dann die Erfahrung machen, dass sie doch wieder vergangen ist. Aber man versucht es jedes Mal neu.
Umgehen mit der Vergangenheit ist ja immer so eine Sache. Da taucht schnell das Gefühl auf oder die Versuchung, die Vergangenheit zu verklären, so nach dem Motto, früher war doch alles besser. Ist Ihre Sehnsucht nach dem, was gewesen ist, nur deswegen so groß, weil es nicht mehr existiert? Denn in Ihrem Roman hat man nicht das Gefühl, dass Sie etwas verklären.
Also natürlich könnte ich einerseits sagen, wenn ich an das Jahr 46 denke, als ich 3 war, damals war es wunderbar, ein Bilderbuchdorf, in dem ich aufgewachsen bin, ein Dorf, in dem ich nicht nur jeden Menschen, jede Kuh und jede Ziege kannte, zugleich aber, und das lässt sich ja nicht ausblenden, zugleich war es eine Zeit, in der die Menschen im Dorf, die Menschen, von denen ich leben gelernt habe, mit Fremden nicht reden konnten, in der sie ein sehr enges, schweres Leben geführt haben, in der sie sich totgearbeitet haben. Das wusste man als Kind. Also man konnte vor allem, man konnte zusehen dabei. Das waren Kleinbauern und Handwerker, die eigentlich alle, um durchzukommen, noch eine Arbeit in der Fabrik hatten und dort gewöhnlich Schichtarbeit gemacht haben. Und dann kann man einfach nicht mehr sagen, damals war es wunderbar. Man kann natürlich auf die wunderbaren Seiten, eben allein die Tatsache, wie lang ein Tag war, als ich 3 Jahre alt war. Ich habe das später noch mal erlebt, als ich selbst ein Kind hatte. Und wenn man für ein Kind ganz und gar zuständig ist, es ist eine Art Wunder, eigentlich die stärkste Droge, die ich kenne, dass man den Eindruck hat, die Zeit wird noch mal fast so lang, wie sie war, als man selbst klein war mit diesem Kind.
Das ist sehr erstaunlich. Sie sind ein Meister der Erinnerung. Erinnerung, ehrliche Erinnerung ist sehr schwierig. Was ist denn überhaupt Erinnerung? Die verändert sich doch ständig. Erinnerung ist auch immer eine Interpretation aus dem Jetzt heraus. Die Zeit vergeht und ich erinnere mich anders, an das Vergangene. Muss man eine Erinnerung nicht immer verdächtig finden und ihr gegenüber misstrauisch sein?
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man nicht, also das Misstrauen etwas verändern würde eigentlich. Es ist schon ein Phänomen, dass die Dinge übermächtig werden, wenn sie verschwunden sind. Andererseits, ich hatte von Kind auf den Zwang, dass ich dachte, ich darf nichts vergessen. Und dann, glaube ich, gewöhnt man sich nicht bewusst, sondern eher im Alltag einen Umgang mit der Zeit an, der schon voraussetzt, dass man sich später erinnern wird.
Der Zwang, nichts zu vergessen, haben Sie sich mal gefragt, woher das kommt?
Ja, natürlich. Also als Kind nicht. Als Kind kannte ich es ja nur von innen und das war eine furchtbare Anstrengung. Und man merkt dann entweder, man aufgeben kann man das nicht, wenn man es erstmal hat als Zwang. Die einzige Möglichkeit, die man hat, um nicht verrückt zu werden, die ist, dass man mit all diesen Einzelheiten etwas anfängt. Das heißt, dass man ihnen einen Zusammenhang, einen Sinn und eine Bedeutung verleiht, beziehungsweise den Sinn, der möglicherweise darin liegt, eben sieht und findet. Und dass ich dachte, ich darf nichts vergessen, was ja andere Leute offenbar nicht hatten. Also meine Schwester nicht, das habe ich dann irgendwann gemerkt. Das ging wohl darauf zurück, dass ich als 3-Jähriger eine ganze Welt, also alles, was ich als vertraute Welt kannte, und bei einem 3-Jährigen ist das schon ziemlich viel, dass das von einem zum anderen Tag weg war. Durch die Umsiedlung und die Flüchtlingslager und Viehwaggons und Flüchtlingstrecks, die ich dann erlebt habe. Und etwa von da an auch wird meine Erinnerung vollzählig und chronologisch. Und ich denke, das war schon der Anlass dafür, der Auslöser.
Also Sie wurden als Dreijähriger aus Ihrer bis dahin existierenden Welt vertrieben, ja. Kamen anderswohin. Mhm. Und plötzlich taucht die Angst auf, das könnte immer wieder geschehen, deswegen muss ich es festhalten.
Ja, und vor allem auch die Angst, dass man am Ende nicht mehr weiß, wer man ist. Dass man einen, ich weiß, ich war auf diesem langen Weg, der damit begann, dass wir uns auf dem Marktplatz meiner Geburtsstadt einfinden mussten, aufgrund eines Behördenbefehls, eines Aufrufs zu einer bestimmten Zeit. Es war genau vorgeschrieben, was man mitnehmen darf. Und da hat sich die halbe Stadt etwa versammelt, also in mehreren Schüben wurde praktisch die gesamte Bevölkerung ausgesiedelt und wir mussten zu Fuß, natürlich zog sich alles stundenlang hin, wir mussten zu Fuß in den Wald, in ein Flüchtlingslager und man spürt ganz stark als Kind die Angst und Verwirrung der Erwachsenen natürlich. Es waren eigentlich nur Frauen, Kinder und alte Leute und die alten Männer haben dann untereinander gesagt, wir werden alle erschossen, das kann nicht gut gehen, wir kommen nach Sibirien und so. Und man spürt die Verunsicherung vor allem, also in dem Fall meiner Mutter ganz stark, vor allem der Menschen, die für einen zuständig sind. Man weiß ja, man käme als Dreijähriger nicht alleine durch. Das heißt, man muss diese Hand, in meinem Fall die Hand meiner Mutter und meiner Schwester, die muss man einfach festhalten. Dann ist man in einem Flüchtlingslager mit vielen Menschen zusammen, auch eng zusammen, die man nie gesehen hat. Man teilt einen einzigen Raum mit fremden Familien und so ging es eigentlich über Monate hin weiter, bis wir am Ende in einem Dorf ankamen in Hessen, einem kleinen Dorf, das ich nie zuvor gesehen hatte, wo die Menschen einen Dialekt sprachen, den man nicht verstand, wo es schwarz-weiße Kühe gab, die ich auch nie gesehen hatte. Bei uns waren die Kühe milchkaffeebraun und hatten auch andere Köpfe und Gesichter und eben diese Art Fremdheit und vor allem die Bedrohung, die man natürlich in dieser Nachkriegszeit auf Schritt und Tritt spürte, in den Lagern, in den Rotkreuzlagern, in den Güterzügen, die kann einen schon dazu bringen, dass man denkt, man ist zuständig dafür, die Welt aufzuheben.
Ihr Roman Vorabend spielt im vergangenen Jahrhundert. Sie haben das schon gerade sehr anschaulich beschrieben. Sie lassen dort die 40er bis 80er Jahre wieder auferstehen. Das kleine Detail spielt dabei eine wichtige Rolle. Würden Sie den Ausdruck Auferstehung der Vergangenheit durchgehen lassen? Ist es eine Wiederauferstehung der Toten, weil vergangenen Zeit?
Ja, das würde ich schon. Das würde ich gerne haben eigentlich.
Aber mal ehrlich gesagt, es gibt keine Wiederauferstehung. Die Wiederauferstehung ist eine Erfindung, könnte man sagen. Ist die Auferstehung der Vergangenheit in Ihrem Buch auch eine Erfindung?
Es ist schon so, dass man es nachempfinden muss. Es würde ja auch nacherfinden und nachempfinden. Es würde ja auch nicht reichen, einfach nur die Daten und Fakten aufzuschreiben. Das wird noch kein Buch. Und das reicht auch nicht, um die Vergangenheit lebendig zu machen. Das reicht vielleicht für ein Gerichtsprotokoll. Aber eigentlich muss man dafür sorgen, dass die Zeit selbst anfängt zu reden. Und das war auch die große Anstrengung für mich bei diesem Buch.
Sie haben gerade gesagt, man darf nicht immer misstrauisch sein, weil das kommt einem irgendwann dazwischen, wenn man sich versucht zu erinnern, die Zeit lebendig werden zu lassen. Aber hat man nicht auch je nach Tageslaune immer sehr viel Lust auf Interpretation und auch Lust, etwas Identitätsstiftendes zu finden und erliegt dann der Versuchung, die Erinnerung ganz einfach anzupassen?
Ich habe nicht den Eindruck, dass es bei mir so war. Also ich versuche schon die verschiedenen Stimmungen von mir selbst, die unterschiedlichen Stimmungen bei den Arbeitszeiten. Ich arbeite morgens und abends, im Grunde seit Jahrzehnten. Das läuft immer auf den gleichen Tagesrhythmus wieder raus. Und je länger ich in einem Zug arbeite, umso länger werden dann auch die Arbeitszeiten. Also umso eher fängt man morgens an, weil man immer früher aufwacht und schon den Kopf voller Sätze hat. Und am Abend muss man natürlich darauf achten, nicht zu lang in die Nacht hinein zu arbeiten, weil es ja am nächsten Morgen weitergehen soll. Dann merke ich, ich bin am Abend nicht der gleiche Mensch wie morgens. Ich versuche auch zum Beispiel unterschiedliche Stimmungen und Verfassungen, wie wenn ich einen Text lese, wenn ich ganz müde bin, einen Text von mir, den ich am Morgen geschrieben habe und jetzt abends korrigieren will, dann fallen mir andere Dinge dazu ein, als wenn ich ihn direkt nach dem Schreiben lese. Und das muss man so mit einiger, wie soll ich sagen, mit einiger Gewissenhaftigkeit, das muss man alles noch mit benutzen, um den Text dann zu dem endgültigen fertigen Text zu machen, von dem man sagen kann, so kann es stehen bleiben.
So haben Sie an diesem Roman auch fünf Jahre lang gearbeitet?
Ja, sieben. Irgendwo Jahre. Steht immer fünf, aber es waren eigentlich sieben. Ich glaube, man kommt auf fünf, weil es sich ja immer überschneidet mit dem vorigen Buch. Hm. Das vorige Buch war im Jahr 2005 eigentlich fast fertig. Und dieses Buch ist aus einem Nebensatz des vorigen Buches entstanden. Und dann habe ich sieben Jahre daran gearbeitet.
Ich zitiere einmal: Alles, was du weißt, weißt du allein nur vom Zusehen, vom richtigen Zusehen, dass man steht und gafft und sich ausdenkt, wie es für diese Menschen, Tiere und Pflanzen ist, dass sie jetzt diese Menschen, Tiere und Pflanzen sind, jetzt und immer, und genauso die Häuser und Wolken und Steine, Dampfloks, Frachtkisten, Zettel und Staub im Wind, alles, was da ist. Man denkt es sich nicht nur aus, sagte ich, man kann es spüren mit dem ganzen Körper. Das ist das Entscheidende, dass man bei Ihrem Roman das Gefühl hat, es sei eben nicht ausgedacht, sondern es sei empfunden, nacherlebt. Sie schaffen aber damit auch die Illusion einer echten Vergangenheit. Ist das möglich? Ist das ein?
Ja, ich denke schon. Das ist eine Erfahrung, die auf meine frühe Kindheit zurückgeht. Das denkt man sich nicht nur aus, sondern man spürt, man muss es machen. Man steht da und sieht zu, wie ein Rosenstock wächst zum Beispiel, an dem man jeden Tag wieder vorbeikommt. Man sieht, dass morgens die Rosen, sobald die Sonne durchkommt, stärker zu duften anfangen, dass dann Bienen dazukommen. Und als Kind weiß man dann vielleicht am nächsten oder übernächsten Tag, wenn man das Gleiche wieder sieht, so ist es richtig, so muss das sein. Also man weiß, man sieht natürlich auch, wie die Bienen Honig sammeln, und es ist auch eine Anstrengung, natürlich sich darauf einzulassen.
Wir haben gerade davon gesprochen, Sie lassen Vergangenheit wieder auferstehen. Peter Kurzeck ist ein Zauberkünstler, dessen Text glücklich macht, so steht es in der Süddeutschen Zeitung. Sind Sie damit einverstanden? Sind Sie ein Zauberkünstler?
Ich weiß es nicht genau. Es ist schon etwas, was einem ein bisschen auch wie Zaubern vorkommt. Zugleich kenne ich natürlich einfach die handwerkliche Seite. Man braucht nach Möglichkeit einen Tisch. Ich kann das sagen, weil ich nicht immer in meinem Leben eine Wohnung hatte und notfalls auch im Gehen schreiben könnte. Aber um ein sehr dickes Buch zu schreiben, ist ein Tisch fast unerlässlich eigentlich. Man braucht Zeit und Papier. Für mich ist Papier immer noch etwas sehr Kostbares, weil es in meiner Kindheit so gut wie keins gab. Meine Schwester hatte Schulhefte, die meine Mutter aus Tüten und Zeitungsrändern ihr zurechtgeschnitten und dann zusammengenäht hat. Deshalb ist Papier mir immer noch sehr kostbar. Das braucht man also auch. Und man muss es wagen, jeden Tag wieder neu damit anzufangen.
Zum Abschluss nochmal das Stichwort Vergänglichkeit. Sie haben das sehr schön erklärt, warum Sie Ihr Leben lang unter der Vergänglichkeit leiden und gelitten haben. Aber Sie beschreiben die Welt sehr liebevoll, und die Welt wird einem kostbar, wenn man Ihr Buch liest. Mögen Sie die Welt, oder ist der Ärger über die vermaledeite Vergänglichkeit größer als Ihre Liebe zu den Menschen und Dingen?
Nein, ich denke, gerade meine Liebe lässt mich an der Vergänglichkeit leiden. Und zugleich macht die Vergänglichkeit die Dinge ja schöner. Das heißt, man spürt sie umso deutlicher. Man merkt, es geht alles unentwegt von einem weg, soll aber nicht.
Sie werden die Zeit aber niemals einholen. Sie ist immer schon verschwunden, wenn Sie beginnen, über ein Erlebnis nachzudenken. Ist die erlebte Zeit immer schon vorbei? Sie können die Zeit, Herr Kurzeck, nicht aufhalten. Das geht nicht. Trotzdem machen Sie, auch wenn Sie hier erzählen, gar keinen verzagten, sondern einen sehr munteren Eindruck.
Ja, man muss es eben immer wieder probieren, natürlich. Vielleicht am Ende geht es doch.
Vielen Dank, Peter Kurzeck. Ich verspreche Ihnen, dieses Buch verändert Ihr Leben, auch weil es Sie in Ihre eigene Erinnerung hinein verzaubert. Vorabend, so heißt der Roman von Peter Kurzeck. Das Buch ist im Strömfeld Verlag erschienen. Es hat 1016 Seiten und kostet 39,80 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.